Hallo? Okay, okay. Das ist gleich super laut. Jetzt fehlt noch die Präsentation. Die ist da? Nee. Okay, super, danke. Ja, also ich bin total aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Predigen ist für mich Neuland und ich komme mir auch vor wie Josua bei der Landnahme. Ich habe ziemlich viele Feinde, genauso wie Josua. Einer davon ist das Mikrofon, diese Rampenlichter und ehrlich gesagt, ihr irritiert mich auch. Nix gegen euch, aber mir hat am Freitag, haben wir zwei Leute gleich gesagt, wenn mich das Publikum irritiert, dann könnte ich mich einfach umdrehen und mit dem Rücken zum Publikum predigen. Und es hat mich auch ehrlich gesagt entlastet, das überhaupt zu denken, weil ich bin es schon gewohnt, an die Wand zu predigen, aber halt noch vor dem Publikum. Ich habe Gott eigentlich gebeten, dass er mir einen neuen Einstieg in die Predigt schenkt, weil ich noch das Gleiche sagen wollte wie am Freitag, weil das in ein Gebet führte und ich mir noch meine eigenen Gebete nachquatschen wollte. Und gestern hat so schön die Sonne geschienen, ich wollte spazieren gehen, ein bisschen Samuel Harfst hören und mir einen neuen Predigteinstieg schenken lassen. Und als ich gerade losgehen wollte, stieg in mir so ein Bedürfnis auf, mir jetzt neue Schuhe kaufen zu gehen. Und ich bin dann auch tatsächlich, also ich habe mir, ja, Frau Selbstbetrug hat sich das so zusammengebastelt, dass das ja gut zusammenpasst, Stiefel und spazieren gehen. Und ich bin dann tatsächlich nach Essen gefahren mit dem festen Plan, ich kaufe mir jetzt neue Stiefel, schöne graue oder schwarze und dann gehe ich mit meinen neuen Stiefeln spazieren und lasse mir einen neuen Predigteinstieg schenken. Und dann bin ich irgendwie so einen halben Tag in Essen rumgerannt, von einem Schuhgeschäft zum anderen und irgendwann habe ich gemerkt, die Sonne ist weg, Schuhe hatte ich noch nicht gefunden, es war mittlerweile kühl und windig geworden und ich habe mich echt die Potze geärgert. Und ich habe auch innerlich so gesagt, oh Gott, wieso habe ich den Tag jetzt so verplempert? Und Gott hat direkt geantwortet und hat gesagt, ich habe nicht gesagt, dass du Stiefel kaufen sollst, sondern ich habe gesagt, Epheser 6, Vers 15, deine Füße sollen gestiefelt sein mit der Bereitschaft einzutreten fürs Evangelium. Und ich hatte das einfach missverstanden. Das ist so ein typisches Ding. Ich verstehe Gott öfter mal miss. Und das ist jetzt auch der Einstieg in die Predigt, die Gott mir damit geschenkt hat. Ja. Also es geht um Gott um seiner selbst willen lieben. Damit fängt das Problem eigentlich auch schon an. Wer ist Gott? Jetzt bin ich hier auf einer christlichen Veranstaltung und ihr alle wisst, wer Gott ist. Ich weiß es auch. Jesus Christus ist Gott. Aber Jesus Christus ist erstmal nur irgendwie ein Name ohne Inhalt. Ich habe mich schon mal in einen Namen ohne Inhalt verliebt. Das war 1996 in Richard Gere. Und jetzt ist die Frage, wie füllen wir, also wir können, glaube ich, Gott mit so einer Teenie-Liebe lieben, wie ich damals Richard Gere geliebt habe. Wenn mir jemand gesagt hätte, zeig mir mal deinen heißgeliebten Richard Gere, dann hätte ich ihm ein Poster gezeigt. Und wir können Gott, glaube ich, genauso lieben mit so einer Teenie-Liebe wie ich damals. Aber wir können Gott auch mit einer reiferen Liebe lieben, wenn wir den Namen Jesus Christus auch mit Inhalt füllen lassen. Und wenn man jetzt fragt, wie füllt sich denn dieser Name mit Inhalt, dann wird hier wahrscheinlich früher oder später einer aufstehen und mir was vom Heiligen Geist erzählen, über natürliche Offenbarung. Und das stimmt auch. Ich selbst habe Gott kennengelernt durch eine übernatürliche Offenbarung. Meine übernatürliche Offenbarung war, die Wahrheit steht in der Bibel, die Wahrheit der Welt und die Wahrheit über mein Leben. Und das war so übernatürlich, das hatte so eine Kraft, dass ich es plötzlich geglaubt habe, obwohl ich es gar nicht geglaubt habe. Also ich wusste natürlich, weil ich hier in Deutschland aufgewachsen bin, ich bin konfirmiert worden und so, ich wusste natürlich, dass in der Bibel auch dieses Ding steht mit Jesus Christus und gekreuzigt und auferstanden und das hat was mit meiner Schuld zu tun und so. Aber damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und trotzdem habe ich aber jetzt geglaubt, die Wahrheit steht in der Bibel. Da war jetzt für mich ein Konflikt, den ich lösen musste und dem ich nachgehen musste, indem ich die Bibel lese und rausfinde, wer Jesus Christus ist. Das hat mich auch noch in Ruhe gelassen, weil der Glaube, der mir geschenkt wurde durch die übernatürliche Offenbarung, so stark war, dass er einfach diesen Unglauben überglaubt hat. Aber mit dem Kopf musste ich einfach noch nachkommen. Ich habe auch eine übernatürliche Offenbarung bekommen, als ich Carsten kennengelernt habe. 4 Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, war die übernatürliche Offenbarung, das ist der Mann, den ich heiraten werde. Und ich habe das aufgeschrieben damals in mein Tagebuch und ich habe es aber auch wieder vergessen, weil nach 4 Wochen denkt man ja über sowas eigentlich noch so nach. Und als wir dann 1,5 Jahre später nochmal diese Offenbarung bekommen haben, dass jetzt auch der Zeitpunkt ist zu heiraten, ist mir das auch wieder eingefallen. Und es war eigentlich ähnlich wie mit meiner Bekehrung. Da ist die übernatürliche Offenbarung und dann geht's irgendwie weiter. Das nächste, was passiert, ist erstmal, dass da Missverständnisse auftreten, Konflikte auftreten, falsche Vorstellungen. Das ist, wenn man glaubt, die Wahrheit steht in der Bibel, dann sind die Missverständnisse immer auf der eigenen Seite. Das war das, was ich eigentlich gelernt habe. Ich denke, die Wahrheit steht in der Bibel, also ist das Missverständnis bei mir. Auch die falsche Vorstellung ist dann bei mir. Auch die mangelnde Übereinstimmung ist dann bei mir, wenn ich davon ausgehe, die Wahrheit steht in der Bibel. Und das, ich sag mal, diese Bekehrung zur Wahrheit in der Bibel hat vor mir ein riesen Ackerfeld aufgetan, voller Missverständnisse, mangelnder Übereinstimmung, voller falscher Vorstellungen. Da war dieses Ding mit Jesus Christus eigentlich nur ein Konfliktpunkt, der zu lösen war. Es war eigentlich überall in der Bibel hatte ich solche Punkte, die ich noch verstanden habe oder wo ich nicht in Übereinstimmung mit war oder so. Und das war mit Carsten eigentlich genau das Gleiche. Wir sind ein Paar geworden und wir haben uns gesagt, dass wir uns lieben. Carsten sagt, ich liebe dich. Ich sage, ich liebe dich auch. Und wir haben gedacht, wir haben uns verstanden. Das waren ja auch nur 3 Wörter, aber in Wirklichkeit haben wir uns von Grund auf missverstanden. Wir haben uns deshalb missverstanden, weil es verschiedene Definitionen von Liebe gibt. Wenn jemand Carsten fragen würde, wie er Liebe definiert, der würde euch was erzählen von Vergebung, über Fehler hinwegsehen, auch mal 5 gerade sein lassen. Ich bin ein ganz anderer Typ. Ich würde euch was erzählen von Beziehung reinhalten, sich die Mühe machen, Missverständnisse aufzuklären, Übereinstimmung zu finden und sich zu erarbeiten. Das ist mein praktischer Ausdruck von Liebe. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das sich auch manchmal beißt, wenn ich in der Liebe wandle und einen Konfliktpunkt genau betrachte, um das Missverständnis zu lösen, um Übereinstimmung zu schaffen. Und Carsten möchte drüber hinwegsehen, vergeben, dass er hat das Gefühl, ich liebe gar nicht und umgedreht genau das Gleiche, während Carsten einen Konfliktpunkt einfach übergeht aus Vergebung, während er in der Liebe wandelt, empfinde ich das so, wie der setzt sich damit nicht auseinander, der lässt unsere gemeinsame Beziehung verkommen und das ist ja gar nicht die Liebe, ne? Und so ein tiefes Missverständnis kann in 3 Wörtern stecken. Das hat bei Carsten und mir und auch zwischen mir und Gott zu ziemlich vielen Wortgefechten geführt. Wortgefecht heißt, jeder spricht selbstoffenbarende Worte und lässt die selbstoffenbarenden Worte des anderen stehen und gelten und denkt drüber nach. Und das Gleiche müssen wir eigentlich auch mit Gott machen. Gottes selbstoffenbarendes Wort ist die Bibel. Und es ist wichtig, glaube ich, wenn wir Gott um seiner selbst willen lieben wollen, dann müssen wir uns mit seinem selbstoffenbarenden Wort auseinandersetzen, dass wir ihn in seinem Wesen erkennen können und uns in Übereinstimmung bringen können mit ihm und eins werden können. Okay. Wie sehr einander erkennen, einander lieben bedeutet, steht eigentlich schon in den ersten 5 Seiten der Bibel. Adam erkannte seine Frau und sie ward schwanger. Auch Kain erkannte seine Frau und sie ward schwanger. Aus Gottes Perspektive ist es das Gleiche, zu lieben und zu erkennen. Es ist eigentlich, ich sag mal, miteinander schlafen und einander erkennen, ist beides eine tiefe, intime Begegnung zwischen 2 Wesen. Es ist tief erfüllend und befriedigend und es bringt Frucht hervor. Wenn die tiefe Begegnung leiblich ist, dann bringt sie Leibesfrucht hervor. Leibesfrucht sind all die kleinen Kinder, die jetzt da oben im Gottesdienst sitzen. Und wenn die intime Begegnung geistlich ist, man einander geistlich erkennt, dann bringt das eine Geistesfrucht hervor. Und die Geistesfrüchte, die stehen in Galater 5, 22, Liebe, Freude, Frieden, Treue, Güte, Freundlichkeit und so weiter und so weiter. Und ich glaube, Gott um seiner selbst willen bedeutet, dass wir Gottes Wesen so tief erkennen, dass diese Art von Frucht dabei rauskommt. Und dieser Prozess, das wisst ihr vielleicht aus eurer leiblichen Erfahrung, der geht nicht ohne Reibung vonstatten. Wo keine Konflikte sind und wo keine Reibung ist, da ist das Erkennen ziemlich schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist, dass trotzdem fruchtbar rauskommt, aber ich glaube, dass die Reibung es einfacher macht und dass auch die Konflikte es einfacher machen, einander zu erkennen und einander lieben zu lernen. In diesem Sinne habe ich auch öfter mal Konflikte, wenn ich Bibel lese. Im Grunde kann ich keine einzige Seite von der Bibel bis zum Ende lesen in Frieden, ohne über irgendwas zu stolpern und zu denken, hey Gott, wie bist denn du? Oder hey, wie bin ich? Irgendwie stolper ich immer über irgendwas. Und das Beispiel, an dem ich euch jetzt teilhaben lassen möchte, das ist nur eins von vielen. Ich könnte das gegen 100 andere austauschen. Das ist einfach das Letzte, was mir passiert ist. Das war, als ich 2. Samuel gelesen habe. Da geht es in der Geschichte um David, als er die Bundeslade nach Jerusalem holt. Also David war König von Israel, der regierte schon 6 Jahre in Hebron. Dann hat er Jerusalem eingenommen und hat auch die Bundeslade nach Jerusalem holen wollen. Dazu hat er 30.000 Mann versammelt, um jetzt zum Hause Abinadabs zu gehen, wo die Bundeslade untergebracht war bis dahin. Und er hat einen niegelnagelneuen Wagen, so einen Rinderwagen besorgt, hat Rinder davor gespannt, Bundeslade draufgeschnallt und dann sind die da mit allen Israeliten und der König selbst haben der Bundeslade das Geleit gegeben in Richtung Jerusalem. Die haben dabei viel Lobpreis gemacht mit 5 oder 6 verschiedenen Instrumenten und sind um die Bundeslade herumgetanzt. Und zum Zeitpunkt der höchsten Aufmerksamkeit, also am höchsten Punkt dieser Veranstaltung, ist Folgendes passiert. Da brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Das ist ja eigentlich heldenhaft. Aus meiner Sicht hätte Usa in dem Moment einen Orden verdient. Aber der Herr wurde sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren. Und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. Die Geschichte endet tatsächlich so. Ich war entsetzt, ihr wahrscheinlich auch. Und David auch. Ja. Jetzt muss ich mich gerade mal sammeln. Über die Entsetzung. Also ich habe auf jeden Fall ein riesen Unverständnis dafür gehabt, ein Unverständnis für Gott. Ich habe gedacht, warum ist Gott überhaupt zornig? Ich verstehe seinen Zorn nicht, ich verstehe in dem Moment sein Empfinden gar nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso er so radikal reagiert und den sofort tot zu Boden fallen lässt. Ich habe mir da natürlich meine eigenen Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, ob man ihm nicht genug Ehre gegeben hat. Aber das war ein niegelnagelneuer Wagen. Die gesamten Israeliten waren versammelt. Der König selbst hat das Geleit gegeben. Es waren irgendwie 6 Instrumente, die haben getanzt. Also eigentlich an dieser Art von Ehre kann es nicht gemangelt haben. Dann habe ich mich gefragt, ob vielleicht einfach Usa keine Berufung hatte dazu. Es ist ja manchmal so, dass wir zwar eine gute Sache machen, aber wir sind noch dazu berufen, das zu tun. Und dann geht die Sache schief, obwohl sie an sich gut ist. Usa war vielleicht kein Levit, keine Ahnung. Weil es waren ja eigentlich die Leviten im Alten Testament dazu berufen, die Bundeslade zu transportieren oder überhaupt den Dienst am Heiligtum zu verrichten. Und es kam mir aber auch unwahrscheinlich vor, dass das so ist, weil vorher war die Bundeslade im Hause Abinadabs untergebracht. Abinadab war der Vater von Usa, also im Grunde hätte das, wenn die keine Leviten gewesen wären, dann wären die alle wahrscheinlich schon vorher tot umgefallen. Also irgendwie machte das auch keinen Sinn. Dann habe ich gedacht, vielleicht war es Gottes Plan, die Rinder ausbrechen zu lassen. Aber woher hätte Usa das wissen sollen? Es ist ziemlich radikal von Gott, wenn er seine Pläne nicht offenbart, dann greift man mit bester Absicht und gutem Willen in die Situation ein, um das Schlimmste zu verhindern, und dann kriegt man so eine Konsequenz ab, die man niemals hätte voraussehen können. Das waren so meine eigenen Gedanken. Ich habe mir da kein abschließendes Bild drüber gemacht eigentlich, und trotzdem war ein falsches Gottesbild entstanden. Und zwar das Gottesbild, dass Gott vielleicht radikal ist, dass Gott vielleicht gerecht ist, aber dass er auf jeden Fall auch ziemlich radikal ist. Unvorhersehbar und radikal. Und was ich damit sagen will, ist, dass solche falschen Gottesbilder automatisch entstehen. Wir müssen uns nicht irgendwie entschließen, etwas Falsches von Gott zu denken oder ein falsches Gottesbild anzunehmen, sondern das passiert automatisch, wenn irgendwo Konflikte auftreten, wo wir denken, das ist aber komisch von Gott oder so, und wir lösen die Sachen nicht, dann prägt sich, das ist einfach ein Eindruck, den wir bekommen, und der Eindruck, der ist in uns das falsche Gottesbild. Wir müssen also aktiv werden, um falsche Gottesbilder zu korrigieren. Wenn wir so einen Konfliktpunkt haben und keine Korrektur bekommen, dann ist es so, dass das, was mir auch passiert ist, man ist so zufrieden mit seinen eigenen Gedanken, mit seinen eigenen Antworten, die man sich so gibt. Und dadurch lernt man eigentlich einen Götzen immer näher kennen, ein falsches Gottesbild immer besser kennen, und je weiter man sich damit beschäftigt, desto mehr lernt man das auch lieben. Und im Grunde lernt man sich dadurch selbst lieben, weil dieser Götze, das ist man ja selbst, das sind ja die eigenen Gedanken und die eigenen Antworten. Andere Alternative ist, wenn der Konfliktpunkt da ist und man hinterfragt Gottes Handeln einfach überhaupt nicht und geht darüber hinweg, dann entsteht vielleicht kein falsches Gottesbild, aber es entsteht auch nicht das Richtige. Das heißt, man lernt Gott eigentlich gar nicht kennen, und dann kann man Gott auch noch lieben lernen in der Tiefe. Das heißt also, entweder man lernt einen Götzen kennen und lieben, oder man lernt nicht und liebt nicht. Auf den Punkt gebracht, Götzendienst oder mangelnde Liebe. Ich persönlich war mit dieser USA-Geschichte tatsächlich dann im Götzendienst. Und zwar genau von dem Zeitpunkt, wo der Konflikt entstanden ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Konflikt sich gelöst hatte. Natürlich ist Götzendienst immer unbewusst. Kein Mensch ist bewusst im Götzendienst. Weil, also kein Mensch glaubt ja freiwillig und bewusst das Falsche. Jeder glaubt ja, dass er das Richtige glaubt. Und wenn er glaubt, dass er das Falsche glaubt, dann glaubt er schon nicht mehr, ne? Das so, so war auch ich jetzt mit dieser USA-Geschichte im Götzendienst. Ich habe gedacht, Gott ist gerecht und radikal, und ich brauchte Korrektur aus Gottes selbstoffenbarendem Wort, damit ich verstehe, wie Gott ist. Die Korrektur habe ich nicht in diesem Buch gefunden, der Bibel, sondern in einem ganz anderen Buch. Und auch, ehrlich gesagt, erst einige Wochen oder vielleicht ja einige Wochen später. Und ich habe es auch nicht gesucht, sondern Gott hat es mir glücklicherweise hinterhergetragen. Ich bin irgendwann über die gleiche Geschichte im ersten Buch der Chroniken nochmal gestolpert. Und da stand dann der Grund dabei, und zwar, weil die Israeliten Gott nicht befragt hatten. Da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken. Das reicht nicht, das einfach zu lesen. Wenn man es einfach nur liest, dann korrigiert sich noch nicht das falsche Gottesbild. Wenn man drüber nachdenkt, dann kommt man vielleicht irgendwie drauf, wenn das Problem darin bestand, dass sie Gott nicht befragt haben, dann bestand das Problem schon, als David die 30.000 Mann zusammengesammelt hat, die 30.000 Mann an einem Tag an einen Ort organisiert hat, den neuen Wagen organisiert hat und bespannt hat und die Bundeslade draufgeladen hat. Das Problem bestand schon, als die diesen ganzen Weg zurückgegangen sind Richtung Jerusalem und Lobpreis gemacht haben. Und die ganze Zeit, während das Problem schon bestand, hat Gott nicht eingegriffen. Dann an dem Punkt, wo die Aufmerksamkeit am höchsten war, also das war ein Punkt, wo es wirklich jeder mitgekriegt hat, sind die Rinder ausgebrochen. Eigentlich wäre das die zweite Chance gewesen, Gott zu befragen. Eigentlich hätte man innehalten können und sagen können, Gott, warum segnest du nicht? Warum ist hier so ein Unsegen jetzt in der Situation? Statt Gott zu befragen und die zweite Chance, die sie gehabt hätten, zu nutzen, hat Usa in Gottes Eingreifen eingegriffen, um die eigenmächtigen Pläne vor Gott zu retten. Das ist so der Punkt, wo auch ich als Erziehungsberechtigte, so wie Gott ja auch erziehungsberechtigt ist für sein Volk, sagen würde, jetzt ist Schluss, ab ins Bett, aber sofort. Was anderes hat Gott ja zu Usa eigentlich auch noch gesagt, jetzt ist Schluss, ab ins Totenreich, aber sofort. Wie sehr dieses vergleichbar ist, ins Bett gehen und ins Totenreich gehen, das sind halt Gottes Dimensionen, ne? Für Gott sind 1000 Jahre ein Tag, und auch Jesus hat gesagt, als er einen auferweckt hat und alle gesagt haben, der ist gestorben, hat Jesus gesagt, nee, der ist noch nicht gestorben, der schläft. Das sind Gottes Dimensionen. Und klar, wir fallen heute nicht mehr tot um, wenn wir Gottes Gebote übertreten, weil Jesus den Tod besiegt hat. Aber das ändert nichts daran, dass Gottes Wesen noch so ist, wie es früher war, und dass Gott an unseren Fehlern genauso leidet und das Gleiche empfindet. Ich möchte es nochmal gegenüberstellen. Moment. Ach so, nee, stopp, sorry. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Also es ist so, Gott hat, ich fasse es jetzt mal kurz zusammen, Gott hat eigentlich, wie sich mein Bild korrigiert hat, worin bestand jetzt die Korrektur? Die Korrektur bestand darin, wenn halt die Schuld schon so lange bestand, dann hat er halt nicht eingegriffen, sondern einen gnädigen Hinweis gegeben. Der gnädige Hinweis ist wiederum verworfen worden und daraufhin erst ist er konsequent geworden. Das heißt, ich habe erkannt von Gottes Wesen, dass der wahre Gott gerecht und gnädig ist, während der Götze gerecht und radikal ist. Ich habe erfahren, dass Gott erst sauer wird, wenn ich zuerst meinen eigenen Plänen nachgehe, ohne ihn zu befragen, und dann auch noch sein Eingreifen abzuwenden versuche, wenn er daraufhin meine Pläne durchkreuzt, im Vergleich zu dem Götzen, der direkt sauer wird. Ich habe verstanden, dass Gott zweistufig handelt, anstatt einstufig, und das ist im kleinen Usa-Leben oder im kleinen Sabrina-Leben genauso wie im großen Leben der Menschheit und im Weltgericht. Gott hat ja mit der Welt eigentlich genau das Gleiche gemacht. Die Menschen sind schuldig geworden, sie haben Gott verworfen. Gott hat Jesus Christus als Gnadenhinweis geschickt, an dem eigentlich die Menschheit sich wundern muss und stehen bleiben muss und fragen muss, hä, was ist das, was ist da los? Ne? Das ist eigentlich, wenn man das jetzt wieder verwirft, verwirft man Gott zum zweiten Mal und dann steht uns auch der Tod bevor, wenn wir Jesus Christus nicht annehmen. Es ist also, das ist ein prinzipielles Handeln Gottes, diese Zweistufigkeit, damals wie auch heute. Als ich jetzt Gottes Wesen erkannt hatte und Beziehung erfahren hatte und Gottes prinzipielles Handeln darin wieder erkannt habe, habe ich meinen Gott wieder erkannt und habe mich wieder neu in Gott verliebt. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche für unsere Gottesbeziehungen, auch für unsere Ehen, dass wir immer wieder mit jedem geklärten Missverständnis und mit jeder Sache, die wir überwinden und die wir klären und wo wir uns in Übereinstimmung bringen, uns wieder in unseren eigenen Gott verlieben oder uns wieder in unseren eigenen Ehemann oder in unsere eigene Ehefrau verlieben. Ja, in dem Sinne ist auch jetzt das alles gemeint, was ich gesagt habe. Gott um seiner selbst willen lieben bedeutet, Gottes Wesen zu erkennen, bedeutet, sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Ich möchte euch mit der Predigt dazu ermutigen, dass ihr euch mit Gottes Wort auseinandersetzt und mit dem besonders, was ihr nicht versteht, was ihr vielleicht anstößig findet, wo ihr euch über Gott aufregt, mit dem, was euch widersprüchlich erscheint und vielleicht auch mit Jesus Christus im Neuen Testament und dem Wesen Gottes im Alten Testament, weil Jesus auch sagt, ich und der Vater sind eins. Es gibt zwar einen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund, aber das Wesen Gottes und wie Gott sich fühlt mit unseren Vergehen oder so, das ist noch das Gleiche. Das ist eigentlich das Ende der Predigt gewesen, dachte ich. Aber Gott hat mir danach noch was klar gemacht, und zwar, dass diese Predigt zweierlei Empfindungen hinterlässt und zwei Gruppen. Einmal die, die bereit sind, Gott zu lieben und motiviert sind, Gott zu lieben, und vor Liebesfülle zu Gott hin auch vielleicht überlaufen und auch Lust haben, Gott auf diese Art und Weise zu lieben. Und die anderen, die sich dadurch unter Leistungsdruck gesetzt fühlen, mehr Bibel lesen zu müssen, weil das ein Ausdruck von Liebe ist. Und für die letzte Gruppe hat Gott mich nochmal zurückgeführt zu der ersten Folie und hat mir da nochmal einen eigenen Aspekt an meiner eigenen Predigt klargemacht. Und zwar, dass es immer der Mann ist, der die Frau erkennt, nie die Frau, die den Mann erkennt. Der Mann erkennt die Frau empfängt und gebiert. Auf den geistlichen Prozess übertragen ist es der Bräutigam, der die Braut erkennt, die Braut, die empfängt und Geistesfrucht hervorbringt. Und die Geistesfrucht ist Liebe. Aus der Kraft dieser Liebe sollen wir Gott zurücklieben. Aus der Kraft der empfangenen Liebe von ihm. Also der, ne, der Bräutigam ist Jesus Christus, die Braut ist die Gemeinde, das sind wir. Und ich glaube, dass in dem Sinne auch zu verstehen ist, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn wir probieren, Gott aus eigener Kraft zu lieben, dann ist das so, wie wenn eine Frau mit ihrer eigenen Anstrengung und Kraft probiert, ein Kind zu gebären, obwohl sie nicht empfangen hat. Das fühlt sich noch nur wie Leistungsdruck an, das ist Leistungsdruck. Das fühlt sich nicht nur überfordernd an, das ist eine Überforderung. Und das ist überhaupt noch in Gottes Sinne, weil das verbrennt uns. Das ist wie, so Liebe geben zu wollen, ist wie wenn man ein Glas Wasser mit einem Glas Wasser das Meer füllen will. Das ist wie ein Tropfen auf einem heißen Stein, das verbrennt uns. Und verbrennen ist ein Zeichen von Hölle und nicht ein Zeichen von Himmel. Ja, ich habe das eigentlich, ich erzähle die Geschichte noch, ich habe das eigentlich auch selbst so erlebt. Also ich gläubig wurde, es war ja so, dass ich mich zuerst zur Wahrheit der Bibel bekehrt habe und dass der Groschen mit Jesus Christus, der ist irgendwie erst wesentlich später gefallen. Und dazwischen sind mir natürlich immer wieder Christen begegnet, die mir die Nächstenliebe gepredigt haben, die irgendwie diese Liebe aus mir rauspressen wollten. Ne? Du bist Christ, du musst den Nächsten lieben wie dich selbst und lieben, lieben, lieben. Und das hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich irgendwann fast die Liebe gehasst habe und ja, vielleicht, also entweder wäre ich ein Heuchler geworden oder ich hätte die Liebe gehasst. Ne? Ich bin froh, dass das Geschenk der Liebe zwischendurch noch kam und mich gerettet hat davor, das eine oder das andere zu werden. Es gibt einen Psalm 139, den hat David geschrieben. Und das war ein Moment, wo David sich erkannt und erforscht fühlte von Gott. Das ist die Art eigentlich, die ich jetzt predige, wie wir Gott lieben können oder wie es auch meine Art ist, Gott zu lieben, so fühlte David sich von Gott geliebt. Und ich würde jetzt gerne diesen Psalm noch an die Wand werfen. Und ich habe diesen Psalm umgeschrieben mit Davids Worten oder aus Davids Worten heraus. Im Grunde ist Davids Psalm so die Liebesempfängnis und das, was ich daraus gemacht habe, ist die Liebesgeburt, das Fruchtbringen dieser Liebe aus Gottes Liebe heraus. Und ich würde Davids Psalm an die Wand werfen und meinen Psalm dazu vorlesen. Und je nachdem, ob ihr euch unter Leistungsdruck fühlt oder ob ihr motiviert seid, Gott auf diese Art und Weise zu lieben, hört mir einfach zu oder lest das, was an der Wand ist. Mein Experiment heißt aus der Kraft seiner Liebe lieben. Herr, ich will dich erforschen und erkennen. Ich will dein Sitzen und dein Aufstehen kennen, dein Trachten verstehen von fern. Dein Wandeln und dein Liegen, ich will es genau erforschen. Mit allen deinen Wegen will ich vertraut sein. Wenn dein Wort noch nicht auf deiner Zunge ist, will ich es schon genau wissen. Von hinten und von vorn will ich dich umschließen. Ach, könnte ich doch meine Hand auf dich legen. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Auch wenn ich es nicht vermag, ich will dich erfassen. Wohin du auch gehst vor meinem Geist, selbst wenn du fliehen würdest vor meinem Angesicht, ich jage dir nach. Wann immer du vom Himmel herabsteigst, will ich da sein. Gingest du auch in die Hölle, siehe, ich wollte mit dir gehen. Flögest du in die Morgenröte, ließest dich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde ich deine Leitung suchen und nach deiner Hand fassen. Und sprächest du, die Finsternis möge mich vor dir verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis könnte dich nicht vor mir verfinstern, sondern umgedreht, die Finsternis würde mir erleuchten wie der Tag, denn ich behalte dich fest vor Augen. Du warst schon mein Gott in meiner Mutterleib. Ich juble darüber, dass du auf eine so erstaunliche, ausgezeichnete Weise lebendig bist. Wunderbar will ich meine Werke vor dir gestalten. Und deine Seele wird es gnädig erkennen. Nicht unbewusst soll an mir vorübergehen, wie du im Verborgenen in mein Leben eindringst, wie du dich hineinwebst in meinen tiefsten Alltag. Deinen Ursprung will ich in allem sehen. Und in mein Herz sollen sie alle eingeschrieben werden, die Tage, die mein Leben bilden, solange es noch nicht vollendet ist. Für dich aber, wie schwer zu ertragen sind meine verkorksten Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wolltest du sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Du würdest dabei einschlafen und wärst immer noch bei mir. Ich will für dich das Gottlose in mir töten. Fleischliches Denken weiche von mir. Die Gedanken, die mit Hinterlist zu mir reden, vergeblich sollen sie die Hand gegen mich erheben. Wirst du nicht hassen, Herr, die Gedanken, mit denen ich mich hasse, und dich ekeln vor ihnen, wenn sie gegen mich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasst du sie. Sie sind Feinde für dich. Ich will dich erforschen, Gott, und dein Herz erkennen. Ich will dich genau untersuchen und deine Gedanken verstehen. Ich will wahrnehmen, wenn ein Weg der Mühsal bei mir ist, und sofort deine Hand ergreifen zum ewigen Weg. Amen.
Ja, bin selber gerade noch irgendwie ein bisschen sehr geflasht. Lasst uns noch ein bisschen zusammenbleiben, lasst uns noch Gemeinschaft haben, wo ich auch miteinander noch Zeit verbringen. Für alle die, die dazu jetzt nicht die Zeit haben oder die schon anderweitig eingeplant sind, ich wünsche euch einen schönen Sonntag.